Ja, also das Ziel wäre eigentlich heute schon den Standard, den Entwurf weitmöglich zu finalisieren, weil der müsste dann nach Möglichkeit einfach Januar in der öffentlichen Sitzung verabschiedet werden. Und heute, also meinerseits, habe ich ka kaum Fragen. Ich habe die ganzen DRS, die im Rahmen von Drehs geändert werden sollen, nochmal ja, einigen redaktionellen Überarbeitungen unterzogen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mit DRS20 erstmal anfangen und dann würde der Thomas weiter übernehmen und dass wir dann im Anschluss die anderen, die restlichen DRS besprechen.
Gut, dann gehe ich mal kurz durch, was uns da in Stellungnahmen zum DRS20 erreicht hat. Das betrifft zum einen den Verweis auf den Nachtragsbericht im Anhang. Wir hatten in E36 eine Empfehlung für DRS20 vorgesehen, dass auf den im Anhang stehenden Nachtragsbericht im Lagebericht verwiesen wird. Das ist in einem Teil der Stellungnahmen kritisiert worden. Mit der Begründung, es würde ja, dem Prinzip der Übersichtlichkeit des Lageberichts und der Klarheit des Lageberichts widersprechen. Dazu ist festzustellen, dass wir das, das hatte ich gerade gesagt, ich betone es nochmal, als Empfehlung formuliert haben und insofern der Anwender oder Ersteller vielmehr ja die Freiheit hat, auf einen entsprechenden Verweis zu verzichten, wenn er den Eindruck hat, dieser Verweis würde der Klarheit und Übersichtlichkeit abträglich sein. Ich schlage daher vor, die Empfehlung in Bezug auf den Verweis im Standard, im finalen Standard beizubehalten. Ich bitte kurz um Ihre Zustimmung, Ablehnung.
Absolut, zumal ja auch in der Begründung in der Textziffer B30 nochmal darauf Bezug genommen wird, dass davon die grundsätzliche Berichtspflicht im Lagebericht unberührt bleibt.
Gut, dann ist das beschlossen worden. Ein zweiter Komplex der Kritik bezieht sich auf die Erklärung zur Unternehmensführung. Und da haben wir zunächst mal das Thema Anwendungsbereich der Erklärung nach Paragraf 289a. Und da haben wir folgendes Thema: Im Standardentwurf zu DRS20 neu wird in Textziffer K224 geschrieben gemäß Paragraf 315 Absatz 5 HGB und so weiter. Haben Mutterunternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, die börsennotiert sind und so weiter, eben diese Erklärung für den Konzern im Lagebericht abzugeben. Das heißt, hier ist der Anwendungsbereich eingeschränkt auf die Aktiengesellschaften, die börsennotiert sind bzw. kapitalmarktorientiert sind. In der Textziffer K227 steht jedoch, die Erklärung zur Unternehmensführung muss beinhalten, dann Punkt D, eine Darstellung der Zielgrößen und so weiter, wenn das Unternehmen börsennotiert ist oder der Mitbestimmung unterliegt. So, und weil wir hier die Worte haben, oder der Mitbestimmung unterliegt, fallen hier wieder Unternehmen rein, die im Anwendungsbereich in K224 nicht definiert sind. Zwar sieht es aus, als wäre es, also man kann es, glaube ich, schon verstehen, aber es ist insofern bedarf es, glaube ich, schon einer Klarstellung, dass man die Gesellschaften auch mit einfängt, die zunächst mal aus dem Anwendungsbereich rausfallen. Also Stichwort GmbH liest den K224, stellt fest, ich bin davon nicht betroffen und fragt sich dann, muss ich denn diese Angabe trotzdem machen? Es ist ganz klar Wille des Gesetzgebers gewesen, dass eben auch Gesellschaften, die keine Aktiengesellschaften sind, diese Erklärung abgeben müssen, sofern sie sich auf den Umstand bezieht, der mit Text oder mit Buchstabe D in K227 beschrieben ist, nämlich Zielgröße für den Aufsichtsrat etc. pp. Um diesen Standard dahingehend klarzustellen, schlagen wir seitens des Mitarbeiterstabs vor, den Anwendungsbereich in K224 aufzuteilen, einmal in die mitbestimmten Unternehmen, was den anderen Teil betrifft und was den ersten Teil betrifft, in die Aktiengesellschaften. Ja, dann wird insofern, glaube ich, unmissverständlich klar, dass auch Unternehmen, die keine Aktiengesellschaften sind, zumindest den Teil nach K227d, heißt Darstellung der Zielgrößen und so weiter, auch angeben müssen. Das heißt, das würden wir an der Stelle dann auch trennen, einmal aus einer K-Textziffer rausnehmen und eine Nicht-K-Textziffer überführen, was diesen Teil angeht, einmal im Anwendungsbereich und auch in K227. Sind Sie damit einverstanden?
Ja, finde ich einen sehr guten Vorschlag.
Macht auch Sinn vor dem Hintergrund der Textziffer B40c in der Begründung, in der ja dann auch die einzelnen Rechtsformen, die jeweils betroffen sind, aufgezählt werden.
Sehr gut. Vielen Dank, dann gehe ich weiter. Dann gab es einen Hinweis in Bezug auf die Verwendung des Zusatzes K in verschiedenen Textziffern des Standardentwurfs. Und da wurde meines Erachtens zu Recht angemerkt, dass in einigen der Textziffern, die mit einem K versehen sind, auch Dinge geregelt werden, die Unternehmen betrifft, die nicht kapitalmarktorientiert sind. Ja, die Textziffer K weist darauf hin, so ist es im Standard vorne auch schon längere Zeit beschrieben, dass alle Textziffern, die den Buchstaben K tragen, ausschließlich für die kapitalmarktorientierten Unternehmen gelten. Das ist insbesondere auch in Textziffer K231b und K231c der Fall. Hier würde ich auch vorschlagen, eine entsprechende Abwandlung der Textziffern vorzunehmen.
Das bezieht sich dann aber durchgängig auf Berichtspflichten für Unternehmen, die der Mitbestimmung unterliegen, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da könnte man ja den Bezug zu der Mitbestimmung aus den jeweiligen Textziffern rausnehmen, da wo es drin ist, und dann quasi eine Sammeltextziffer machen, dass man sagt, für Unternehmen, die der Mitbestimmung unterliegen, gelten die Textziffern 1., 2., 3. sinngemäß verlaufen.
Genau.
Das, also müssen wir nicht alles auseinanderfisseln.
Richtig, ja. Das würden wir so machen.
Die wäre dann aber auch ohne K.
Die wäre auch ohne K.
Ja.
Gut, ich sehe Kopfnicken.
Ja.
Dann
ja.
Nehmen wir das so an. Dann haben wir Rückmeldungen bekommen betreffend den Inhalt der Erklärung nach § 289a HGB. Zwei Konsulenten haben angeregt, klarzustellen, welche Angaben in der Erklärung zur Unternehmensführung sich auf den Konzern beziehen sollen und welche Angaben sich auf das Mutterunternehmen beziehen sollen. Mit dem Hinweis, der Gesetzgeber hat das weitgehend offen gelassen. Es ist so, wenn man in die Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zum Regierungsentwurf des BILRUG reinschaut, werden in Bezug auf das Thema ein paar Aussagen getroffen. Ja, da sagt man zum einen für die Angaben nach Nummer 3, das ist die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der Verwaltungsleitungs- und Aufsichtsorgane und ihrer Ausschüsse, würden Angaben in Bezug auf das Mutterunternehmen genügen. Wobei man weiterliest, dass die Nummer 1-Erklärung, also was die Corporate Governance-Erklärung betrifft, dass diese Angaben sich auf den gesamten Konzern, aber auch auf die börsennotierte Aktiengesellschaft selbst beziehen. Gleiches gilt für die Angaben nach Nummer 2, was die Erklärung zu Unternehmensführungspraktiken angeht. In der Regierungsbegründung wird weiter ausgeführt, dass der Ersteller diesbezüglich das Wesentlichkeitsprinzip beachten soll, wenn er entscheidet, wie ordnet er welche Informationspflichten welchem Konglomerat zu, also Konglomerat im Sinne Konzern oder eben nicht Konzern heißt Muttergesellschaft des Konzerns. Vor dem Hintergrund, dass wir nicht wesentlich über das Gesetz hinausgehen sollen, wäre mein Petitum an der Stelle, das nicht zu regeln und hier entsprechend Judgment für die Anwender zu behalten.
Schweigen ist Zustimmung.
Ja, wunderbar. Ja.
Gut, dann ist der Punkt auch abgehakt. Dann gibt es einen relativ großen Komplex Kritik betreffend die Gesetzeskompatibilität. Da haben wir drei Themen, die wir da kurz besprechen müssen. Das betrifft einmal die Inhalte zur Erklärung der Geschlechterquote. Da ist uns die Rückmeldung zu geleitet worden, dass diese Textziffer, das ist die K227, enger an den Gesetzeswortlaut angelehnt werden soll, der laut Stellungnahme keine allgemeine Darstellung der Zielgrößen und der Fristen zur Erreichung der Zielgrößen verlangt, sondern eine Angabe der Festlegung der Zielgrößen. Wenn man dazu sich den Gesetzeswortlaut genau anschaut, dann stellt man fest, dass nach 289a Nummer 2, Absatz 2 Nummer 4 die Festlegung nach § 76 Absatz 4 und § 111 Absatz 5 des Aktiengesetzes dort gemeint sind. Und wenn man dann in das Aktiengesetz reinschaut, dann stellt man fest, dass es eben genau, wenn man beide zusammennimmt, beide Paragraphen, eben die Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, im Vorstand, aber auch für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes und zum anderen die Fristen zur Erreichung dieser Zielgrößen gemeint sind. So, aus diesem Grund bin ich der Meinung, wir gehen, was diese Anmerkung angeht, die ich Ihnen zuvor verlesen habe, nicht über das Gesetz hinaus. Punkt 2, der Zielerreichungsgrad erscheint meines Erachtens schon ein Punkt zu sein, wo wir uns etwas über das Gesetz hinaus bewegen. Ja, laut dem Gesetzeswortlaut sind die Festlegungen gemeint. Ja, der Zielerreichungsgrad ist keine Festlegung. Ja, der Zielerreichungsgrad wird auch nicht verlangt. 289a sagt nur, Unternehmen, gib an, welche Quoten hast du dir definiert und wann willst du die erreichen? Sagt aber nicht, wie weit bist du schon in der Erreichung dieser Quoten. Aus diesem Grund wäre mein Petitum, den Zielerreichungsgrad aus der Textziffer als Angabepflicht herauszunehmen.
Verbleibt denn die Angabe, ob man es erreicht hat oder nicht? Ne?
Die Angabe, ob man es erreicht hat oder nicht, die muss gemacht werden, aber eben nicht der Grad. Also sprich, wenn sich das Unternehmen sagt, wir wollen mindestens 25% auf jeder Seite, dann ist das Unternehmen nicht verpflichtet zu sagen, ja, wir haben jetzt 20% erreicht. Also das sollten wir an der Stelle lassen.
Gut. Wobei vielleicht jetzt nochmal zu seiner Aussage. Ich muss sagen, habe ich es erreicht oder nicht? Die nächste Frage ist ja, muss ich diese Aussage aber erst machen, wenn die Zielerreichungsfrist abgelaufen ist? Das wäre die nächste Frage.
Die Aussage, dass ich es erreicht habe, wenn ich es vorher erreiche, schadet ja nicht. Ja. Aber ich muss auch vorher Bericht erstatten, wie meine Zielquote festgelegt ist und genau, bis wann ich sie erreicht haben will.
Genau.
Gut, der nächste Komplex innerhalb der Frage gesetzeskompatibel oder hinausgehend oder nicht, betrifft den Teil Abgrenzung der ersten und zweiten Führungsebene. Ja, wir haben uns auch Stellungnahmen erreicht, die sagen, naja, die Abgrenzung der ersten und zweiten Führungsebene ist nicht Bestandteil der Berichtspflichten nach dem Gesetz. Meines Erachtens ist dieser Stellungnahme zuzustimmen und da bemühe ich wieder den 289a Absatz 2 Nummer 4, der sagt, die Festlegungen nach § 76 Absatz 4 und 111 Absatz 5 des Aktiengesetzes. Die Festlegungen beinhalten die Zielgrößen für die Organe und die beiden Führungsebenen und die Fristen. Ja, die beinhalten aber nicht, wie die erste und zweite Führungsebene innerhalb des Vorstandes definiert wird. Ja, es ist keine Festlegung im Sinne der zitierten Paragraphen, auf die 289a verweist. Aus diesem Grund schlage ich vor, das entsprechend aus der Textziffer des DRS 20 herauszunehmen.
Ja, das macht Sinn.
Das macht Sinn. Ja.
Das macht Sinn. Eine Empfehlung? Oder vielleicht eine Empfehlung? Dass, wenn man das eventuell machen möchte, dass man das zumindest empfiehlt?
Ja, Empfehlung. Wäre es vielleicht dann nochmal angebracht, vor dem Hintergrund des Gesprächs heute Morgen nochmal Kontakt mit dem BMJV aufzunehmen, ob das BMJV eben eine Empfehlung mitträgt.
Ich denke, das macht Sinn, das im Vorfeld abzustellen.
Ja, gut, dann werde ich entsprechend die Herrschaften kontaktieren. Ja. Und wenn da kein Dissens besteht, dann nehmen wir das als Empfehlung mit auf.
Ja, wobei das, also Empfehlung ist ja nach unserem Wording wirklich eine freiwillige Veranstaltung. Ja, ja. Also nicht, ihr solltet bitteschön, sondern wirklich eine ganz freiwillige Veranstaltung. Das haben wir damals beim BS20 sehr feinsinnig in den Formulierungen uns auch angesehen. Ja. Also nicht sollten, sondern
Es empfiehlt sich.
Ja.
Weil es eben eine sinnvolle Zusatzinformation ist.
Das wird empfohlen. Und dann eben in der nicht fetten Textziffer. Ne?
Okay. Gut, dann nehme an, sind alle anderen Mitglieder des Fachausschusses einverstanden?
Ja.
Okay. Dann haben wir in dem Komplex Frage, Gesetz, kompatibel, ja, nein, noch das Thema die Folgen der Nichterreichung festgelegter Quoten. Also wir haben ja entworfen im E-Dress 6, bitte Unternehmen, beschreibt auch, was die Folgen der Tatsache sind, dass ihr die Quoten nicht erreicht habt. Es gibt ein paar Folgen davon. Ja, unter anderem ist eine Folge, dass die Stimme eines quotenwidrig gewählten Kandidaten im Aufsichtsrat als nichtig gilt. Ja, das ist so im Mitbestimmungsgesetz geregelt. Es gibt noch zwei, drei andere Man kann aber im Gesetz nicht erkennen, dass der Gesetzgeber hier eine Pflicht sehen wollte, über diese Folgen auch zu berichten. Und aus diesem Grunde erscheint es angebracht, auch diese Forderung, Berichterstattung über die Folgen der Nichterreichung zu fordern. Und mein Vorschlag wäre, das aus dem DRS 20 auch rauszulassen.
Ja, dem Rechtsverständnis der User überlassen, das selber einzuschätzen.
Ja, genau. Aber ich würde es auch nicht als Empfehlung formulieren.
Ja.
Gut, dann haben wir nur noch ein Thema. Das betrifft die Zweigniederlassung, den Zweigniederlassungsbericht. Da hatten wir gefragt, ob die Definition zutreffend ist und ob die Regelung als sachgerecht angesehen werden. Da haben wir zwei Rückmeldungen, die dem grundsätzlich zustimmen, haben aber von einem Konstituenten die Kritik erfahren müssen, dass die Angabepflichten zu den für das Verständnis der Lage des Konzerns wesentlichen Zweigniederlassungen der insgesamt in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen nicht sachgerecht und nicht hilfreich ist. Meines Erachtens bezieht sich diese Kritik aber auf etwas, was im Gesetz explizit drinsteht. Ja, das heißt, der Adressat dieser Kritik sollte eigentlich in der Mohrenstraße sitzen und nicht in der Zimmerstraße. Und aus diesem Grunde, denke ich, haben wir gar keine Möglichkeit, davon abzuweichen. Ja, wenn es im Gesetz drinsteht, sollten wir es auch im DRS 20 belassen.
Ja, ja.
Gut. Dann bin ich mit dem Thema auch schon durch. Vielen Dank.
Ja, sehr gut.
Ich meinerseits habe drei Punkte, die ich heute ansprechen wollte. Zwei in Bezug auf die Standards und dann zum Schluss die Vorgehensweise. Einmal in der Sitzungsunterlage, also der Dreh 6, 14f, wollte ich auf Seite 69 Sie nochmal darauf aufmerksam machen, welche Änderungen ich vorgenommen habe in den Anlagen 2 und 3. Und zwar ist es ja so, dass für die Versicherungsunternehmen und für die Kreditinstitute die außerordentlichen Kosten nach wie vor verbleiben. So, wir haben ursprünglich gesagt im Entwurf Textziffer 8, also verwiesen auf Textziffer 28 in den beiden Anlagen, die aber geändert worden ist, ja, wo nicht mehr die außerordentlichen Posten enthalten sind, sondern Posten von außergewöhnlicher Bedeutung und so weiter. So, und dann haben wir gesagt, die ist nicht anzuwenden. Das könnte aus meiner Sicht verwirrend sein oder ja irritieren, dass dann gar nicht die Zeilen, die außerordentlichen Posten in der Kapitalflussrechnung für die Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen auszuweisen sind. Deswegen habe ich das jetzt ergänzt. Das heißt, ich habe den alten Inhalt der Textziffer 28 komplett übernommen und dann aber im zweiten Satz darauf verwiesen, dass die Textziffer 28, so wie die jetzt formuliert ist, halt eben nicht anzuwenden ist.
Haben Sie völlig recht.
Ja.
Allgemeines Nicken.
Gut, und dann hätte ich noch eine Frage, und zwar zu DS3. Zu DRS 3, vielleicht ist es am besten, dass Sie den Standard, haben Sie
können Sie sagen, Standards welche Anlage das ist, die Sie rumgeschickt haben?
Wie meinen Sie?
F,
14F. Ja, ich habe auch die Standards im Change-Modus ja auch rumgeschickt. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie die dabei haben.
Aber welche, also ich habe es alles geschickt, aber welche Nummer ist
das? Das ist jetzt, ne?
G.
Segment, also wenn es die Anlagen dabei hoch. G und auf Seite 18.
Des Standards, ne?
Des Standards 3.
Segmentberichterstattung.
Ja. Da wäre eigentlich nur meine Frage, Seite 18 und Seite 19 betrifft es genauso, dass wir in Textziffer A2.9 in Klammern sagen, allokiertes Kapital, ob es nicht sinnvoll wäre, das als Begriff mit einer Definition nach vorne zu verlagern und hier dann nicht in Klammern nochmal. Oder ob es wir so belassen. So war es nämlich auch in dem alten 3.
Wie war es im alten? Mit einer extra Definition oder
so? Nee, keine Definition, so wie es jetzt steht.
Nicht nur bei einer Definition, ich habe mal rumgefragt bei uns im Risikomanagement. Da würde als Definition empfohlen werden, Kapital, das einem Geschäftsbereich zugeordnet wird, um die aus dem Geschäft des Bereichs resultierenden Risiken zu decken.
verkürzt steht das eigentlich hier in 2.9 ja drin. Ne? Es ist einfach ein zugeordnetes Kapital.
Ja.
Aber wir können auch drüber nachdenken, eine Definition reinzubauen. Und dann hier die Klammer zu streichen.
Also ich würde ehrlich gesagt davon abraten, weil wir ja im Rahmen dieses Dres 6 das Bildruck umsetzen und einige formale Dinge machen. Und formal heißt in diesem Zusammenhang, dass wir den alten 10er und 20er auflösen und hier als Anhänge in den Dreier mit übernommen haben. Und da würde ich ehrlich gesagt ohne Not keinerlei inhaltliche oder sonstige Dinge noch ändern. Denn die Frage der Definition, da kann man auch sehr unterschiedlicher Meinung sein. Und wir haben es nicht in den Due Process gestellt, wie die Definition hier gemeint sein kann. Und ich sehe auch keine große Notwendigkeit. Das ist sicherlich dann vielleicht ein bisschen schicker, standardkosmetisch, aber mir würde hier nichts fehlen, wenn wir es so lassen würden, wie es hier drin ist.
Ja. Ja. Wie ist da die Meinung anderer Vorstandsmitglieder?
So. Nee, die Begründung ist eindeutig, ne? Hat recht.
Gut, dann Frage an Sie, haben Sie noch weitere Änderungswünsche?
Zu drei jetzt?
Nee, insgesamt.
Insgesamt?
Zum Dres 6. Also wie gesagt, aus den Stellungnahmen kamen keine Kommentare zu allen anderen Standards.
Das waren ja im Wesentlichen auch also sehr viele technische Punkte. Das einzuarbeiten und daraus eine Sitzungsunterlage zu machen, ist aller Ehren wert.
Das war schon mühsam, ja. Muss ich zugeben.
Also keine weiteren Anmerkungen?
Nee.
Ja. Dann, weiß nicht, Herr Mifflin, vielleicht noch kurz zu der Vorgehensweise. Ne? Wir müssen ja irgendwie eine öffentliche Sitzung für die Verabschiedung in diesem Jahr, schaffen wir das natürlich nicht mehr, zumal der S20 ja noch... da einiges geändert werden muss. Deswegen würden wir wahrscheinlich dann im Rahmen einer Telefonkonferenz im Januar das machen. Ja?
Wir bitten Frau Bultmann, da mal einen Termin abzustimmen. Ich schätze mal so die zweite Hälfte, Januarhälfte, müsste passen. Also ab erste Woche glaube ich eher nicht, aber die ab der zweiten Woche. Dann.
Ab dem 11.
Zum Beispiel, ja.
Vielleicht sogar zusammenbringen,
genau.
Mit FS.
Genau so. Ja. Ja, ja. Ja, nee, das würde sehr gut passen. Ja.
Gut, dann sind wir mit dem Punkt auch durch.
Gut, ja, vielen Dank, Frau Bull.